Block, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 648. Heute mit dem Ausblick, der Vorschau, der Preview zu WWE Crown Jewel 2024. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, Kai, bei Crown Jewel ist es ähnlich wie bei uns, ne? Hier mal Champion versus Champion und so.
Ja, genau. Das ist. Ich finde es übrigens ganz komisch, wir haben uns ja beide auch so sehr darüber aufgeregt, ach ja, hier dieses Gunther gegen Cody, das ist doch irgendwie blödes Booking oder sowas, ne? Was ich auch immer noch finde. Aber komischerweise habe ich mich bei der Series nie so sehr darüber aufgeregt. Aber irgendwie, weißt du, war es da auch so ein bisschen, da hattest du halt zwei nicht so dominante Champs, war halt häufig, ja, Brock Lesnar verkloppt halt irgendwie AJ Styles, ja, das ist dann vertretbar, weißt du? Brock Lesnar verkloppt Daniel Bryan, ja, das ist irgendwie vertretbar oder so. Also das ist, ne, ganz komisch. Aber ja, Crown Jewel steht mal wieder an. Beste Sendezeit, aber wir kommen nicht zum Stream.
Das ist korrekt. Leider hat keiner von uns Zeit. Ich bin im Familienurlaub, du bist anderweitig verplant, alle anderen sind auch anderweitig verplant. Wir haben deswegen auch für unsere Review ein, ich sag mal, ungewöhnliches Duo an den Start gebracht. Markus und der Alpha Kevin werden die Review übernehmen am Sonntag. Wird auch ein bisschen später kommen, das werde ich dann übernehmen, wenn ich aus dem Familienurlaub abends wieder da bin. Das wird abenteuerlich. Ich bin sehr gespannt, wie die beiden miteinander podcasten.
Das wird überragend. Da treffen sich zwei Welten aufeinander. Ich hab da richtig Bock drauf.
Das kann halt alles werden von, oh mein Gott, wir podcasten nie wieder zusammen, bis hin zu, dass ihr schreibt, ey, das sind die geilsten überhaupt. Deswegen guckt's euch an, hört's euch an, schaut's euch an, kommentiert unter das Video, kommentiert auch bei Spotify, das geht inzwischen auch, jo, da rein. Man kann auch antworten jetzt inzwischen, was finde ich mich auch ganz cool. Also habe ich jetzt auch mal gemacht. Also man kann auch da rein posten und ich kann euch dann auch antworten, was ich auch einfach sinnvoll finde, weil manchmal schreibt ihr da Sachen rein und ich so, ja, lasse ich dann halt so stehen, da muss ich irgendwie im Podcast beantworten oder wie auch immer. Und so ist das ganz cool. Genauso auch wie die Videos, die wir jetzt ja da auch haben, die kommen auch ganz, ganz gut an. Aber pro Videos, wer es noch nicht gesehen hat, Bo Dallas Video-Interview auf unserem YouTube-Kanal, auch eine feine Sache, sehr, sehr gut geklickt worden, ist einmal durch die Wrestling-Welt gegangen, das war ziemlich spaßig, als das online gegangen ist. Lohnt sich auch und diese Woche haben wir natürlich dann auch noch, neben diesem Podcast haben wir noch die Review zu NXT, die kommt am Donnerstag. Wir haben noch, also NXT Halloween Havoc natürlich, passt ja dann auch zu Halloween. Wir haben natürlich noch das Magazin am Start und wir haben den Abschluss der McMahon-Doku am Start. Und dann eben am Wochenende die Review zu Crown Jewel. Also jede Menge Stuff, den es hier zu hören, zu sehen und zu bestaunen gibt. Deswegen kommt rum und ja, habt Spaß mit uns am Wrestling. So, lieber Kai, Crown Jewel. Ich frage ja immer, ja, so aus historischen Gründen, weil ich das, glaube ich, seit Beginn an von Headlock gemacht habe. Lieber Kai, wie ist dein Hype-Level?
Dadurch natürlich auch, dass ich es nicht live gucken kann, ist es jetzt ehrlich gesagt nochmal so ein bisschen mehr gesunken, bin ich ganz ehrlich. Ich finde, du hast natürlich du hast generell bei mehreren Matches einen vernünftigen bis guten Aufbau, muss man ganz klar sagen. Also wir haben gerade schon vor dem Podcast ein bisschen drüber gesprochen, Rollins gegen Bronson Reed hat man vernünftig aufgebaut, auch mit einem guten Brawl noch bei Raw natürlich, Randy Orton gegen Kevin Owens. Ich glaube jetzt, das wird kein Leckerbissen, den man da guckt, ne? Natürlich auch Randy Orton ist schon ein bisschen älter, aber auch vernünftig aufgebaut, ähnlich wie LA Knight mit Andrade und Carmelo Hayes. Aber ich glaube so, das Match, Storyline-mäßig, was über allem schwebt, ist natürlich Roman Reigns und die Usos gegen die Bloodline, ne? Das ist ja so das, was, also das schwebt ja über Raw, über SmackDown. Man hat ja auch Crown Jewel so ein bisschen aufgebaut wie so ein Survivor Series, ne? Die Raw-Leute sind bei SmackDown, die SmackDown-Leute sind bei Raw hin und her. Sind wir mal ehrlich, der Crown Jewel Championship an sich ist komplett egal. Ich bin halt gespannt, was man aus Gunther gegen Cody Rhodes macht. Ne, also sehen wir einen Goldberg, sehen wir Eingriffe, so wie wird dieses Match, was eigentlich keinen klaren Sieger haben darf, wie wird das beendet? Deswegen, also ich sag mal, mein Hype-Level wird sich irgendwo einpendeln bei, ich bin gespannt.
Oh, ich hab Bock drauf. Ich werde mal auch mal schauen, wann ich mir das angucken kann, wenn das Kind im Bett ist und die Familie keine weiteren Ansprüche an Konversation mit mir stellt. Dann werde ich wahrscheinlich das Tablet rausholen und dann zwischendurch noch ein bisschen Wrestling streamen und mir es dann wahrscheinlich am Sonntagabend anschauen und natürlich dann im Anschluss die Review hören. Ich bin gespannt. Ich find's auch ungewöhnlich. Wir haben mal 7 Matches, nicht 5 Matches, wie wir zuletzt bei den kleineren PLEs gehabt haben, also ja, eine Mammutshow geradezu. Ich rechne da auch tatsächlich mit 3,5 bis 4 Stunden. Also da werden Kevin und Markus ein bisschen was zu tun haben, ein bisschen mehr als wir sonst. Und natürlich auch das Tippspiel nicht zu vergessen, nicht wahr? kicktipp.de/headlockrunde, wer noch nicht dabei ist, da noch vorbeischauen, an alle anderen nicht vergessen zu tippen. Der Nuno hat wieder interessante Fragen eingestellt, neben den eigentlichen Tipps. Und da ist natürlich auch wieder eine spannende Geschichte, wer am Ende das Rennen hier macht. Aber wir steigen direkt ein in das Geschehen. Und da auch wieder eine klassische Frage, lieber Kai. Welches Match eröffnet hier die Show?
Boah, das ist schwierig, finde ich. Also meine Tendenz geht hier irgendwie sehr stark zu entweder Rollins gegen Bronson Reed, um Rollins rauszuschicken. Aber ich persönlich tendiere jetzt hier zu Randy Orton gegen Kevin Owens mit der Begründung, es ist Randy Orton.
Habe ich auch überlegt. Ich habe auch überlegt, ob man eventuell das US-Title-Match nehmen könnte, weil so einen schnellen, ja, Banger zu Beginn mit LA Knight vorneweg, weil man will ja immer diesen großen Pop zu Beginn haben. Ist diesmal nicht ganz so einfach, ne? Wir haben ansonsten haben wir immer so diese Auswahl, packt man vielleicht die Championship-Matches eins vorne, eins hinten, wie wir es sonst so oft gehabt haben. Da würde ich diesmal, glaube ich, von abweichen. Allein weil Liv Morgan gegen Nia Jax nicht so der Opener ist, sage ich mal.
Nee, ich bin auch generell sehr gespannt, wie man Gunther und Cody und Roman, also und Bloodline gegen Bloodline, nenne ich es jetzt einfach mal, ja, platziert. Weil eigentlich, sind wir mal ehrlich, von der Storyline her wäre Bloodline gegen Bloodline Main Event, ne?
Ja.
Aber es ist halt das Match um die Crown Jewel Championship in Saudi-Arabien, ne?
Ja.
Deswegen bin ich da sehr gespannt, wie man das macht. Weil es wäre auch eigentlich blöd, wenn deine, also eigentlich ist ja das größte Match deine beiden Main Champions gegeneinander und das ist dann halt nur Co-Main Event.
Das stimmt, aber was anderes ist halt die größte Story und eben du hast Roman Reigns mit dabei.
Ja.
Ich würde das so machen, dass ich würde wahrscheinlich die Bloodline wieder in den Main Event stellen.
Ich auch.
Und davor irgendein Puffer-Match. Und das, so leid es mir tut, ist hier in diesem Fall ein Damen-Match. Entweder das Ding Liv Morgan gegen Nia Jax oder eben das Match um die WWE Women's Tag Team Titles.
Ja.
Aber wir starten einfach mal vorne. Und ich nehme hier gleich mal deinen Vorschlag auf. Und wir starten mit dem Match zwischen Randy Orton und Kevin Owens. Eine zerbrochene Freundschaft oder zerbrochene Freundschaften ja eigentlich. Nicht nur die Freundschaft zwischen Randy Orton und Kevin Owens ist zerbrochen, auch die zwischen Kevin Owens und Cody Rhodes ist zerbrochen. Und man hat da eine sehr innovative Art und Weise gewählt, wie man das hier erzählt hat. Man hat auch die Social-Media-Clips quasi erstmal einmal viral gehen lassen und hat dann erst im Nachhinein das Ganze ja erklärt quasi. Und jetzt zuletzt auch nochmal Triple H, der hier mit reingekommen ist, der von Randy Orton bei SmackDown rausgerufen worden ist und der Randy Orton erst das Match nicht geben wollte, weil er ihn schützen wollte. Ne? Ja. Weil Randy Orton nach so einer schlimmen Verletzung zurückgekommen ist und ne, Kevin Owens, der ein anderer Kevin Owens ist, weil er sich geöffnet hat zum ersten Mal. Und ich so, Sami Zayn, war da nicht mal der beste Freund, aber egal.
Chris Jericho, war da auch nicht mal was?
Jericho, den gibt's gar nicht. Und dann, ja eben, dann doch hinterher nachgegeben hat. Aber ich finde, man hat diese Fehde sehr, sehr clever aufgebaut. Zum einen mit diesem viralen Marketing, was man da betrieben hat, diese viralen Heel-Turn, die wir gehabt haben. Dann auch noch Triple H, der die ganze Geschichte nochmal befeuert hat in seiner Position als Boss, der den seinem alten Weggefährten hier nochmal so ein bisschen ins Gewissen geredet hat, aber schlussendlich dann doch gesagt hat, ja gut, dann kriegst du dein Match. Wie sind deine Gefühle vor dem Match und was erwartest du?
Ja, gerade auch, also ich fand das eigentlich mit Triple H auch ganz witzig, weil immer es war, ja, du kriegst dein Match nicht, und dann Randy Orton, weil du Kevin Owens beschützen willst. Ja, du kriegst das Match nicht, weil, sag doch einfach, weil du Kevin Owens beschützen willst. Oder dieses, nee, ich will dich beschützen, weil Kevin Owens ist super gefährlich, das, was du ja auch gesagt hast. Ne, auch diese Erklärung mit, ja, Kevin Owens hat sich zum ersten Mal geöffnet. Ja, die fand ich so ein bisschen, wie du gerade schon gesagt hast, ne, war so ein bisschen komisch, bisschen fadenscheinig, aber okay, von mir aus. Nichtsdestotrotz, ich mag dieses Feuer, was da drin steckt in dieser Fehde. Das ist eigentlich ziemlich cool. Aber ich erwarte mich hier trotzdem kein krasses Match, wenn man ehrlich ist. Also, weil Randy Orton ist jetzt halt auch schon ein bisschen älter als Randy Orton. Klar, Kevin Owens ist halt ein cooler Typ, aber ist auch nicht so mega spektakulär. Ja, also
in dem, aber du weißt, was ich meine. Es ist ja ein normales Match, das darf man auch nicht vergessen. Deswegen, ich glaube, das Spannende wird hier sein, wie gefährlich ist denn Kevin Owens jetzt wirklich? Also ist er jetzt, geht er wirklich an die Grenzen oder geht er vielleicht sogar drüber hinweg? Lässt er sich vielleicht sogar disqualifizieren hier? Oder sucht er vielleicht sogar die Verletzung eines Randy Orton? Ich sehe immer die Pop-Up-Powerbomb aufs Apron. Geht er wirklich auf den Rücken?
Ja.
Das ist, glaube ich, hier die Frage.
Das habe ich mir halt, also, weil das war ja auch direkt, Triple H hat ja auch gesagt, ey, so Zielscheibe, ne, ist ja dein Rücken. Und da habe ich mich auch gefragt, das ist natürlich gerade auch im Wrestling immer dieses Ding, ja, als Zielscheibe ist auf jeden Fall da, ist der Rücken. Und im Normalfall, es wird auch damit gespielt, dass Kevin Owens überlegt, mache ich es jetzt oder mache ich es nicht. Das Problem ist aber, auch im echten Leben ist der Rücken ja das Problem. Und dann ist die Frage, musst du jetzt die Pop-Up-Powerbomb auf den Apron nehmen?
Ja, das ist dann eben die Frage, genau das. Ich bin der Meinung, eigentlich musst du das machen. Randy Orton sollte in der Lage sein, das so safe zu machen, dass das funktioniert. Und ich, wenn du nicht das Apron nehmen willst, dann nimm halt das Kommentatorenpult. Im Zweifelsfall. Ja. Das ist vielleicht noch ein bisschen sicherer. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dass du das Ding hier nicht unbedingt mit einem klaren Finish beenden musst, sondern vielleicht wirklich damit, dass Kevin Owens einfach komplett die Nerven durchgehen und sei es jetzt entweder mit einem DQ-Sieg oder eben dann mit einer Powerbomb durch den Tisch aufs Apron, vielleicht sogar ein Countout-Sieg für KO, irgendwie sowas. Oder dass der Ringrichter das Match abbrechen muss. Wir erinnern uns damals an die Fehde mit Sami Zayn, so war das ja auch.
Ja.
Ich glaube, das Ziel aus diesem Match muss ja eigentlich sein, dass du Kevin Owens so stark und brutal und gefährlich wie möglich aussehen lässt. Und da würde jetzt ein RKO out of nowhere Sieg für Kevin, für Randy Orton nicht ganz so passen, oder?
Ja, also klar, natürlich, wir alle denken jetzt an so Sachen wie Pop-Up-Powerbomb-Ansatz into RKO, ne? Also schreibt sich ja wieder von selbst so ein Ding.
Okay.
Also und mittlerweile ist es ja wirklich auch nur, wie können wir spektakuläre RKOs zeigen? Und also gerade, ne, wie gesagt, Pop-Up-Powerbomb, RKO-Konter, 1, 2, 3. So, da kannst du auch vorher dann Randy Orton 18 Minuten sich verkloppen lassen. Das ist dann wieder, oh, super gefährlich, die Waffe. Aber ich bin trotzdem bei dir und sag, eigentlich will ich das halt nicht sehen, weil Kevin Owens muss ja hier der Gefährliche sein. Aber auch Randy Orton ist halt immer noch Randy Orton. Deswegen ganz schwierig trotzdem aus Storyline-Sicht. Boah, also, es kann auch genauso gut Randy Orton, er könnte es halt auch verlieren und dann super abgefuckt werden und dann auch wieder zum bösen Randy Orton werden. Also hier gibt's irgendwie mehrere Möglichkeiten. Du hast ein zweites Match, ein Rubber-Match und sowas alles. Aber ich finde, den ersten Sieg hier, gib den mal Kevin Owens.
Man könnte auch Randy Orton hier gewinnen lassen, der feiert und dann gibt's halt eben die hinterhältige Attacke.
Auch.
Aber das ist aber auch eigentlich das Schöne an der ganzen Geschichte, weil du hier halt hier wirklich viele Möglichkeiten hast. Und das gefällt mir gut. Und ich tippe aber hier trotzdem auf Kevin Owens. Ich war aber auch zuletzt, also gerade beim Judgment Day, wo ich so oft gesagt habe, der Judgment Day, der braucht jetzt mal einen Sieg. Und dann gab es trotzdem wieder die Niederlage. Und da habe ich dann auch sehr oft falsch gelegen. Und das hier ist auch so ein Ding, das ist wirklich 50-50, wenn man es tippt. Trotzdem, da freue ich mich drauf. Also das ist gerade so aus Story-Sicht, und das ist ja was ich sehr, sehr mag, wirklich ein interessantes Ding. Kommen wir zum Triple Threat Match um die WWE United States Championship. LA Knight trifft hier auf Andrade und Carmelo Hayes. Andrade und Carmelo Hayes mit einer Match-Serie bei SmackDown, Best of Seven Series. Da war dann jetzt im letzten Match, braucht man natürlich einen Special Guest Referee. Das war dann LA Knight.
Übrigens, wie geil war es bitte, dass LA Knight auch mit seinem Belt refft.
Ich wollte es gerade sagen. In der kompletten Montur mit Sonnenbrille und Weste und allem drum und dran. Ich musste da auch sehr lachen. Naja, und schlussendlich war er dann aber, er sah vielleicht cool aus, aber eigentlich war er nicht besonders clever, weil er hat dann beide attackiert und dann gab es quasi nur Contest und keinen Sieger. Und dann hat Nick Aldis gesagt, ja gut, dann kriegst du eben beide quasi hier vor die Brust. Erstmal, ich weiß, du bist kein großer Fan von Andrade. Du findest, glaube ich, einen Carmelo Hayes in Ordnung.
LA Knight. Lautstark getrommelt für unseren Carmelo Hayes, als ich in Berlin war.
LA Knight ist dein Papa. Hat sich durch die Match-Serie, weil ich von vielen gehört habe, so, oh, das war ja echt eine coolere Serie und es hat wirklich auch geholfen, den beiden hier eine Rolle zu geben und Standing zu geben. Hat das bei dir funktioniert?
Ja, so mittel, ne? Also, wir haben ja auch schon damals gesehen bei Cesaro gegen Sheamus, das war auch cool, dieses Best-of-Seven-Ding. Und manchmal, so, wir wissen eh, die gehen alle immer bis 3-3 und dann geht ab in Game 7, ne? Ist eh immer das Gleiche. Aber häufig ist man dann so, dass man sagt, die ersten 5 Matches, ey, ist mir doch alles egal. Und auf einmal sagt man, ey, dieses eine Match 4, das war ganz geil. Jetzt und Match 6 und 7 habe ich Bock drauf. Und auch hier fand ich es Spaß. Das Problem war natürlich so ein bisschen, durch dieses LA Knight reingewerfe, wusstest du auch schon, in welche Richtung es gehen wird. Ne? Also das war jetzt nicht, okay, wer gewinnt jetzt wirklich diese Fehde, sondern ja, LA Knight wird irgendwas machen als Special Guest Referee. Nichtsdestotrotz, auch als wir dann in Berlin waren, muss ich sagen, die haben ja auch viel Zeit bekommen für das Match. Ja. Das war jetzt ja auch nicht kurz. Und das war launig. Wie gesagt, ich finde an, also ich persönlich, ist einfach ein ganz persönliches Ding. Das ist nicht so ein Karrion Kross Ding, aber ich persönlich, Andrade gibt mir jetzt einfach nichts. Ne? So, das ist sicherlich ein guter Wrestler, aber ich finde den komplett egal. So, der hat diese eine Ausstrahlung, die er hat, aber die hast du dann auch schon dreimal gesehen. Das ist die gleiche, die hat er bei NXT gehabt, die hat er bei WWE Main Roster gehabt, die hat er bei AEW gehabt und die hat er jetzt immer noch und die bewegt halt gar nichts. Ne? Das ist so ein bisschen mein Problem hier, aber ich stelle mich bei den drei Leuten auf ein echt spaßiges Match ein.
Ja, das ist, glaube ich, auch das Wichtige an der ganzen Geschichte hier. Ich rechne damit, dass das ein spektakuläres, ein schnell geführtes Match werden wird. Ein richtig schöner Three-Way. Der wird nicht ewig viel Zeit bekommen, gibt den so 10, 12 Minuten und dann fallen die hier was schon ab. Ne? Das ist ein guter Mix aus Leuten, die wir hier haben. Ne? Carmelo Hayes als der Highflyer, wirklich ein LA Knight, der aber auch mit Power dazwischen kommt. Natürlich wird er auch wieder aufs Top-Rope springen und jemanden runter superplexen. Andrade und Carmelo, also die beiden haben eine starke Chemie zusammen, das haben wir gesehen in der Serie. Ich erwarte mir einfach ein tolles Match. Und das wird nicht viel sein mit Rücken bearbeiten oder Schwachstelle oder sonst irgendwas, sondern das wird einfach ein schönes Vollgas-Match werden und da werden wir Spaß dran haben. Also ganz anderer Clash, als was wir jetzt bei Randy Orton gegen Kevin Owens gesehen haben. Ich rechne hier aber mit einer Titelverteidigung. Und du?
Ja, ich auch.
Okay, dann sind wir uns an der Stelle einig natürlich. Dann machen wir weiter mit dem ersten Match um die Crown Jewel Championship, nämlich das der Frauen, also WWE Women's Crown Jewel Championship Match zwischen Raw Women's World Champion Liv Morgan und SmackDowns WWE Women's Champion Nia Jax. Ja, das ist halt auch dabei. Ne? Heel gegen Heel haben wir auch nicht gerade so oft. Interessant natürlich hier wieder die Personalie Tiffany Stratton natürlich im Hintergrund, wie jetzt schon zuletzt so oft. Ich muss da aber ehrlich sagen, das Ding hier, das ist eigentlich prädestiniert für Match 2, weil es für mich so komplett untergeht. Es hat jetzt keinen Flow, es hat nicht so richtig eine Backstory, es hat keine Intensität dahinter. Es ist halt da, weil wir diese Titel ausfechten, aber irgendwie fühlt es sich nicht richtig an.
Ja, also ich habe da auch recht wenig Emotionen bei, muss ich ganz klar sagen. Und auch gerade, als du es gesagt hast, ist natürlich alles schön und gut, aber ich bin auch jetzt auch unironischerweise wirklich müde von dieser Cash-In-Thematik, ne, mit Tiffany Stratton, weil du redest da halt jedes Mal drüber, ja, und stimmt. Dann wird jedes Mal wieder überlegt, ja, kommt da oder kommt da nicht, kommt da, kommt, also es ist halt wirklich mittlerweile viel zu inflationär eingesetzt, also gefühlt jede Woche kommt jetzt ins Tiffy-Time und dann irgendwann ist es nur dieses Cash jetzt ein oder nicht, weißt du, also so, ja, die Leute, es kommt immer wieder dieser Pop, so, jetzt ist sie da. Aber das nervt mich wirklich sehr, weil, also so, du bist dir auch irgendwie deinem eigenen Stilmittel nicht bewusst. Oder beziehungsweise, es wird da komplett overused und die Leute nehmen es halt immer noch an, weil keine Ahnung, weil sie dumm sind oder so. Ich weiß es auch nicht.
Aus Gewohnheit auch ein bisschen, ne? Wenn der Koffer kommt, dann wird gepoppt.
Weird.
Die andere Frage ist aber natürlich auch hier, natürlich haben wir auch noch die Backstory mit Judgment Day, mit Rhea Ripley im Hintergrund. Sind wir mal ehrlich, das hier wäre eine gute Möglichkeit, womit Rhea natürlich auch Liv Morgan wieder mal so ein kleines Schnippchen schlagen könnte, ohne dass Liv Morgan gleich einen Titel verliert.
Eben. Also dann gewinnt sie halt eben nicht den Crown Jewel Titel. Naja, herzlichen Glückwunsch. Und dann kann Nia Jax dann in eine Vitrine zu ihrer komischen Krone dann noch den Crown Jewel Belt packen, weißt du?
Und dann pinst du noch Braun Strowman, kriegst noch den Gürtel mit dabei.
Ja, eben, genau. Kriegst du den Rumble Belt.
Also hier gibt's auch Möglichkeiten, dass es interessant wird. Vom Match ist natürlich ein Clash of Styles der beiden, ne, mit der großen, mächtigen Nia und eben der kleinen, eher feigen, muss man auch sagen, aber klugen Liv Morgan. Gibt's natürlich Möglichkeiten. Ich kann mir da auch vorstellen, dass Dominic Mysterio eingreifen wird, weil auch der kann sich gut von Nia Jax durch die Gegend werfen lassen, ähnlich wie es mit der Rhea Ripley passiert ist. Ich glaube, das wird ein Overbooking-Story-Chaos-Match. Und ich sag mal, im besten Fall gehen wir da raus und sagen, oh, das hat mich jetzt leidlich unterhalten dafür, was es halt eben gewesen ist. Und ich glaube, Markus wird's hassen. Das glaube ich auch jetzt schon mal.
Ja, gut. Das glaube ich auch.
Wer holt denn das Ding jetzt hier?
Naja, Jax.
Ja, glaube ich auch. So, dann geht's weiter mit dem Match zwischen Seth Rollins und Bronson Reed. Ich weiß, du bist nicht der allergrößte Bronson Reed-Fan. Trotzdem ist der, wie ich finde, zu einem durchaus annehmbaren Monster innerhalb von WWE aufgebaut worden. Begann ja quasi mit der Zerstörung des Seth Rollins nach den, waren es 5 Tsunami-Splashes? Ich glaube, es waren 5.
Ja, irgendwie.
Ja, und der Auszeit danach, dann die Fehde mit Braun Strowman hinten dran und jetzt zuletzt haben die beiden sich da ja einfach nur wild gebrawlt. Seth Rollins hat den Monsterjäger in sich wieder entdeckt. Vielleicht freut er sich schon auf die nächste Staffel von The Witcher, man weiß es nicht genau, oder hat zuletzt sehr viel gespielt nochmal. Es gab einen wilden Brawl außerhalb von der Halle, jetzt zuletzt bei Raw. Es gab den Stomp auf die Motorhaube, wo ich mir gedacht habe, Alter, Seth, deine Knie, das ist nicht so gut, so auf sowas drauf zu springen.
Doch.
Fies auf der Hüfte gelandet, aber egal. Wird er auf jeden Fall gemerkt haben. Und dann gab es ja einen Death Valley Driver hier in eine. Also da habe ich mir gedacht, so dass den Bump hätte ich auch noch genommen, so viel Kisten und Tische und ich weiß nicht, was wir da gelegen haben. Aber nichtsdestotrotz, da habe ich Lust drauf, auch wenn ich finde, dass dem Ding eigentlich eine Stipulation gut getan hätte. Mach's False Count Anywhere oder sonst irgendwas.
Das ist das Problem, weil diese ganzen Brawls auch mit Bronson Reed und auch Braun Strowman, das war ja auch immer dieses Ding, das war halt krass, weil die haben sich ja überall geprügelt, einfach durch die Halle, durch die Gänge, irgendwo, wir nehmen den, machen einen Ring kaputt, dann auf dem Parkplatz überall. Und jetzt sagst du, jetzt kämpfst du einfach mal nur im Ring.
Ja.
Also nimmst du einem Bronson Reed eigentlich das, was ihn interessant gemacht hat, so ein bisschen weg. Und das finde ich ein bisschen weniger interessant.
Es ist eben die Frage, ob man diesen Weg dann komplett durch das Match hindurch geht oder ob's, du kannst ja immer Mittel und Wege finden, um es mehr chaotischer werden zu lassen.
Ja.
Sei es jetzt durch einen Ref-Bump, sei es von mir aus, also wir haben im Vorfeld schon drüber gesprochen, ich habe gesagt, lass das hier in einem Double-Countout enden und die beiden brawlen sich irgendwann an einer bestimmten Stelle, nachdem sie sich gegenseitig gesplashed und gestompt haben, rollen sich beide nach draußen und da haben sie Schnauze voll und dann kloppen sie sich und dann gibt's halt einen No-Contest. Oder mach's so, wir haben das mal bei Mankind gegen Triple H gesehen. Du machst das als Opener und lässt dann quasi diesen Brawl als roten Faden innerhalb der Show stehen. Da war es dann auch so. Da haben die beiden sich rausgebrawlt und immer wieder gab es dann die Momente, Backstage wurde dann sich weitergeprügelt und so hattest du dann quasi wie Segmente innerhalb der Show diese Fehde, die weitergeführt worden ist. Fände ich auch eine interessante Variante. Und Triple H, das Head of Creative, vielleicht erinnert er sich an Mick Foley zurück. Fände ich ganz witzig, das mal so aufzugreifen. Aber ich glaube, du musst halt hier irgendwas bringen, dass es eben Gewalt, Chaos, Zerstörung gibt, weil das, wie du schon gesagt hast, das ist halt eben das Hauptaugenmerk des Charakters Braun Strowman.
Ja. Also das Problem ist halt auch, gerade weil du ja nochmal den Aufbau gelobt hast von einem Bronson Reed, ne? Mein Problem ist aber ja auch ein bisschen, das ist halt der gleiche Monsteraufbau, den wir die letzten Jahre schon immer hatten. Also genauso wurde auch ein Braun Strowman aufgebaut, ne? Und da diese Zerstörer-Sachen. Ja, mach irgendwelche krassen Sachen. Oh, schmeiß mal irgendwie einen Krankenwagen oben oder sowas alles, ne? Dann nimm mal irgendjemanden, der auf der Trage liegt und schmeiß mit der Trage durch die Gegend oder sowas alles. Und diesen Weg ist zumindest mit Bronson Reed auch so ein bisschen gegangen. Von daher, also er ist viel interessanter geworden als davor. Ist aber auch nicht schwer.
Das stimmt. Aber, also, sind wir ehrlich, den haben wir auch schon fast so auf der Abschlussliste gesehen, ne? Weil der hat bei NXT nicht so 100% gezündet. Als Babyface kam der gar nicht an.
Nee.
In den Promos kam er gar nicht an.
Nee.
Und da hat man jetzt einen guten Weg gefunden. Kannst du das ewig machen, so wie es jetzt ist? Nee. Aber das ist eine gute Rolle für den.
Ja, und ich finde
den jetzt auch in den Promos, dieses kontrollierte, harte, auch der Blick mit dabei, das ist absolut okay, ne? Will ich den jetzt unbedingt im Main Event sehen? Muss auch nicht sein, aber für das, was es ist und gerade auch so als Gegner für den Rollins auf dem Weg Richtung WrestleMania, wo es dann wahrscheinlich gegen CM Punk geht, finde ich das cool. Und ich gönne das dem Jonah Rock auch. Aber, und muss auch ein kleiner Unterschied ist natürlich auch, dass ein Jonah Rock halt hier immer auf seinen Tsunami springen konnte, der sieht halt einfach geil aus, kann ich halt nicht anders sagen.
Ja, das stimmt.
So, was ist denn hier dein Ausgang für dieses Match? Was ist dein Fantasy-Booking?
Auch da wieder schwierig, weil das kann halt viel passieren, wie du gerade schon gesagt hast, ne? Hier ist so ein Ding, erstes Match von Rollins, seit da zurück ist, ne? Muss Rollins eigentlich gewinnen. Erstes großes, wichtiges Match von Bronson Reed, muss er eigentlich gewinnen. So, oder sollte er zumindest gewinnen, ne? Dann kann man auch wieder sagen, die Olf-Lösung, ähnlich wie bei Randy Orton gegen Kevin Owens, Rollins gewinnt, wird danach zerstört von Bronson Reed. Das ist halt so ein bisschen, so, welche Richtung gehen wir, was machen wir? Ich sage jetzt einfach mal ganz plump, ich kann mir auch wirklich vorstellen, dieses Double Count-Out, irgendwie DQ, keine Ahnung was. Ich sage jetzt einfach mal erstmal Sieg Seth Rollins.
Ja, Du hast gerade gesagt, muss es eigentlich mal gewinnen. Ich habe gerade mal kurz nachgeschaut, weil die Fehde gegen Braun Strowman war ja eigentlich die große Story, ne? Aber da war es ja auch so, dass Braun am Ende gewinnen konnte, ne? Mit dem kollabierten Ring und so. Also da hat Bronson Reed, hat da auf jeden Fall eigentlich auch gewonnen. Und eigentlich muss er hier einen Sieg kriegen. Andererseits hat man mit Seth Rollins garantiert auch noch Größeres vor. Also ich glaube, dass man hier diesen Weg gehen wird. Rollins gewinnt knapp und danach gibt's nochmal einen Brawl Backstage, wo dann eben Bronson Reed nochmal die Nase vorn haben wird, sodass ich dann auch einen Seth Rollins nochmal an dem abarbeiten kann. Aber wir werden es sehen. Dürfte aber auch eine unterhaltsame Kiste hier werden zwischen den beiden, weil ich glaube, das harmoniert ganz gut. Seth Rollins mit größeren Gegnern, schweren Gegnern, das klappt ja eigentlich immer ganz ordentlich. Mensch, so viele Matches auf einer PLE-Card fühlt sich ganz merkwürdig an.
Ja, bitte weniger wieder.
Es ist fast wie Arbeit. Machen wir weiter mit dem Fatal 4-Way um die WWE Women's Tag Team Championships. Wir haben die amtierenden Titelträgerinnen Jade Cargill und Bianca Belair. Wir haben Damage Control, Kairi Sane, Io Sky. Wir haben Metaphor, also Lash Legend und Jakara Jackson, oder wie ich sie genannt habe, die Meta-Girls. Und dann haben wir natürlich auch noch Chelsea Green und Piper Niven hier mit dabei. Also die Teams, ja, die kloppen sich ja quasi überall. Bei SmackDown, bei NXT haben wir das gesehen. Chelsea Green und Piper Niven, die vergangene Woche hier noch in NXT in das Match eingegriffen haben und so. Also, das ist eine Fehde, die ist gewachsen. Die ist jetzt vielleicht nicht wunder wie spektakulär, sage ich einfach mal, weil sie, ich finde, relativ 0815 ist. Aber ich mag, dass man hier so Teams wie Chelsea Green und Piper Niven und auch Metaphor mit reingeworfen hat, weil für Metaphor soll das ja tatsächlich sowas sein wie ein Probelauf im Main-Roster, um mal zu gucken, wie die funktionieren und ob die zünden. Wie gefällt dir das hier insgesamt? Weil immerhin haben wir mal eine Fehde um die Tag Team Titles.
Ja, wir haben eine, ne, das ist für mich, also das ist für mich wieder so eine Olaf-Aussage. Also ja, wir haben eine Fehde um die Tag Team Titles, ne? Also
das ist ja auch eine Vorlage, Mann. Ja.
Also, dann hat auch jedes Night of Champions immer eine Fehde um die Tag Team Titles, weil einer gesagt hat, ich will eure Belts haben, und dann wird sich mal dreimal angegriffen vorher, ne? So. Ich gehe sogar so und sag so, nee, wir haben hier keine Fehde um die Tag Team Titles. Wir haben hier ein okay aufgebautes Tag Title Fatal 4-Way Match. Und also das Wort Fehde nehme ich hier nicht in den Mund dafür. Das ist ein bisschen zu dick aufgetragen. Ja, Proberun für Metaphor, so gönne ich euch, ne, holt den Paycheck. Ich finde, die haben da auch noch nicht so viel zu suchen. So, ja, die sind irgendwie so ein bisschen auch spektakulär, so auch durch ihre Präsenz natürlich, ne, waren sie auch bei NXT, deswegen haben sie da auch so ein bisschen rausgestochen, aber ist jetzt auch absolut nichts, was mich irgendwie bewegt, ne, also, und Damage Control, hat sich auch seit 3 Jahren nichts getan, ne, also, ist ein Match, ist auf der Card, und es ist vollkommen egal.
Also, wenn ihr das hier mit Video schaut, Kai ist die ganze Zeit nur dran und zuckt mit den Achseln die ganze Zeit. Ja, also,
was soll ich sagen, es ist...
Ich meine, die Hauptfehde ist ja hier eigentlich Bianca Belair und Jade Cargill gegen Damage Control. Das ist ja eigentlich so die Geschichte natürlich, dass Damage Control den Titel jagen. Und genau so muss es halt die ganze Geschichte eigentlich auch weitergehen. Aber ich rechne hier damit, dass wir eine Titelverteidigung bekommen. Ich rechne mit einem soliden Match, was aber auch durchaus Clusterfuck-Chancen hat, muss man auch dazu sagen. Ja, ich bin jetzt auch nicht super scharf drauf. Also, und das, wie gesagt, es ist eine Fehde. Ja, es ist eine Fehde, aber du hast im Prinzip einfach nur die ganzen Kontrahenten immer wieder gegeneinander gestellt und dann hat die eine mal eingegriffen, haben die andere mal eingegriffen und es ist eine relativ einfache Fehde. Trotzdem hast du 4 Frauen auf der Card, von denen auch mal, ja, zum Beispiel Chelsea Green, Piper Niven nicht so oft auf Cards sind. Mit davor haben ihr PLE-Debüt, konnten sich hier zeigen. Das finde ich schon mal ganz originell und mich freut es immer, wenn wir hier auch ein bisschen Bewegung in der ganzen Division haben. Finde ich auch wichtig. Ich rechne hier aber mit der Titelverteidigung von Jade Cargill und Bianca Belair.
Ja, ich auch.
So, dann haben wir das hier abgeschlossen. Jetzt sind wir bei den beiden Main Events angekommen. Ich würde sagen, wir starten dann einfach mal hier mit dem Match um die WWE Crown Jewels Championship. Champion versus Champion. Also Gunther, der Raw World Heavyweight Champion, gegen Cody Rhodes, ja, bei SmackDown, der Undisputed WWE Champion ist. Natürlich die Fehde relativ kurz aufbereitet. Allerdings haben die beiden natürlich auch eine Backstory, wenn man sich so an den Rumble zum Beispiel in diesem Jahr zurückerinnert. Und auch das Promo-Duell, was wir jetzt zuletzt zwischen den beiden gesehen haben, wo ich es sehr liebe, dass ein Gunther da steht und sagt, oh Cody, du bist so dramatisch, alles bei dir ist so dramatisch. Und so, ne? Und so, ja, da hat er halt auch schon recht. Und Cody, der da einwillig sagt, ja, weißt du, hier, wir Sogar meine Fans sind dramatisch, ne? Das sind die Cody Crybabies, sind es nicht für umsonst. Fand ich ganz nett. Und ich muss sagen, Gunther in seiner Präsenz, in der Art und Weise, wie er Promos hält, großen Respekt dafür, dass der da so sein Mann steht. Und auch wenn das jetzt keine lange Fehde ist, ich glaube, das ist der Anfang von einer größeren Rivalität tatsächlich. Also nicht, dass die jetzt die nächsten 6 Monate fehden würden, sondern ich glaube, das ist was, das werden wir in Zukunft noch häufiger sehen. Und das ist sozusagen der Aufgalopp. Die beiden werden sich noch häufiger über den Weg laufen. Es waren nur ein paar Wochen Fehde zwischen den beiden, es war ein paar Wochen Aufbau, Kai. Was sagst du dazu, wie man die beiden jetzt hier platziert hat in der ganzen Geschichte?
Also ich bin mir gar nicht so sicher, dass man die noch häufiger irgendwie zusammen sehen wird. Ich glaube, das wird man irgendwann vielleicht in einem Jahr nochmal aufgreifen. Ich glaube jetzt aber nicht, dass wir die in irgendeiner Regelmäßigkeit häufiger miteinander sehen werden. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich glaube, dass die beiden bei WWE als Zugpferde gesehen werden für die nächsten Jahre. Und deswegen glaube ich schon, dass wir eine größere Fehde zwischen Cody und Gunther auf absehbare Zeit, wie gesagt, nicht nächsten 6 Monate, vielleicht auch nicht nächstes Jahr, aber die beiden werden ihre große Story miteinander bekommen. Das schreibt
das
sich
in meinen Augen von selbst.
Ja.
Also, ich habe gesagt, aber halt erst so in einem Jahr oder sowas. Ne? Deswegen,
ich habe es ja auch eingeschränkt. Also ja. Bis WrestleMania 41 haben da alle beide was anderes zu tun. Ne?
Eben, genau. Also von daher, ich fand es hier auch alles okay bis okay spaßig. Es war jetzt nicht wirklich so, ey, boah, also die Promo, die gucke ich mir jetzt aber noch 18 Mal an. Aber ich mag so diese Ruhe mit der, upsala, hör mal, hau ich dir das Mikrofon kaputt.
Im Gegensatz zu Kai, der Kai hat nämlich keine Ruhe, der zerstört direkt alles.
Ich mag diese Ruhe, mit der Gunther auch seine Promos hält. Ne? Es ist natürlich auch häufig immer so ähnlich, aber das ist ja bei jedem so, jeder hat so seine eine Art, eine Promo zu halten oder seine eine Art, so in die Richtung, in die er geht. Ne? Bei Gunther ist es eben dieses, ja, ich habe ja Respekt vor dir und das und da. Also erst dieses Abtalken, ganz kurz nur, um dann zu sagen, aber eigentlich, ne? Und dieses Abtalken bei Cody war natürlich nochmal ein bisschen mehr, weil du sagst, guck mal, du bist ja hier Champion, da habe ich Respekt vor, bla bla bla. Und da kam man trotzdem aber auch dieses Aber, ne? Und das mochte ich. Und Cody war halt hier auch eben ganz klar einfach nur Babyface Cody Rhodes. So, ich bin der Gute. Und so dieses, guck mal, du bist doch auch ein Champion, Gunther, eigentlich. Und dann verhältst du dich aber so und so und du könntest doch eigentlich auch größer sein. Also, ne, so dieses. Das war ja recht oberflächlich, aber es war trotzdem immer spaßig zu sehen, muss ich sagen. Und ich hatte damit eine gute Zeit. Wie gesagt, ich habe so immer dieses Problem, dass ich denke, was machen sie am Ende vom Match? Ne? Weil ich freue mich auch an sich super auf die Paarung. Weil Gunther gegen Cody Rhodes ist eine krasse Paarung.
Ja.
Ne? Also jetzt klammern wir mal aus, dass die beiden irgendwie World Champions sind, aber das ist ja wirklich, das sind ja zwei mit der größten Namen, die du gegeneinander stellen kannst und die du ja eigentlich, also wäre jetzt einer von beiden nicht Champion, würdest du sagen, ey, gib mir die beiden, wie du halt auch gesagt hast, natürlich in einem Jahr oder so, in einer Fehde 3-4 Monate lang irgendwie um den Belt oder so, die kloppen ein Banger-Match nach dem anderen raus, da bin ich mir sicher. Hier ist halt eben nur die Frage, was macht man? Kommt ein Goldberg? Bitte nicht. So, gibt's irgendwelche Eingriffe von Ludwig Kaiser? So, wie löst man das? Wer verliert wie? Weil ich dann auch immer noch denke, ja, es geht ja auch um so eine wichtige Sache wie den Crown Jewel Championship. Den muss ja auch irgendjemand gewinnen in diesem wichtigen Saudi-Arabien-Event. Und das müssen sie jetzt nicht sagen, ach, den hat jetzt Cody Rhodes gewonnen durch Disqualifikation.
Nee, das muss ja schon ein cleanes Finish geben, ne? Also, zumindest einen Sieger per Pinfall oder per Aufgabe. Der Pro Wrestling Insider hat vermeldet, dass ein Goldberg nicht eingeplant ist, dass er nicht in Saudi-Arabien sein wird, dass man die Story erstmal hinten angestellt hat. Es weiterhin möglich ist, dass wir ein Aufeinandertreffen von Gunther gegen Goldberg bekommen, aber nicht in Saudi-Arabien. Na gut, du hast natürlich noch jede Menge Bloodline mit hinten dran, ne, die irgendwie in das Match eingreifen könnten, die hier was gegen Cody haben könnten. Es ist eben gerade das, aber das schiebe ich erstmal hinten an. Ich könnte mir aber hier zum Beispiel auch einen Techniksieg von einem Cody vorstellen. Das würde nicht unbedingt einem Gunther schaden. Zum Beispiel sowas wie diese klassische Konter aus dem Sleeperhold heraus. Gunther hat dominiert eigentlich. Es gibt den Sleeperhold. Cody ist fast aus. Und dann gibt's halt dieses klassische, ich stoß mich aus der Ringecke ab und dann eben einen Einroller. Sowas in der Richtung, wo du aber vorher einen Gunther wie das Monster aussehen lässt. Ich sehe nicht, dass Gunther einen Cody pinnt oder zur Aufgabe zwingt. Sehe ich halt eben beides nicht. Nee. Cody ist der Golden Boy. Den wird man nur sehr, sehr sporadisch verlieren lassen. Ich glaube auch, dass die Saudis gerne einen Cody als ersten Crown Jewel Champion hätten, so. Der hat WrestleMania geheadlined. Der headlined auch hier unser Ding. Der feiert auch am Ende nochmal eine richtig schöne Runde. Aber, wie du schon gesagt hast, das sind zwei der größten Namen hier. Und das sind auch zwei der talentiertesten Leute, die wir hier im Roster haben. Gerade was das Storytelling angeht. Und Cody ist eigentlich ein prädestinierter Gegner für einen Gunther, weil der kann halt ähnlich wie ein Sami Zayn, kann der halt super einstecken und der wird die Leute hinter sich haben, der kann leiden, der kann zurückkämpfen, der kann wieder niedergeschlagen werden, der kann weiter leiden und wann sich so Richtung Sieg kämpfen. Und ich glaube, dass wir hier gar keinen, also ich sehe jetzt hier gar kein Eingreifen unbedingt. Klar, wir hätten Goldberg gehabt, das wische ich jetzt mal weg mit dieser Pro Wrestling Insider Geschichte. Bloodline sehe ich gerade auch nicht, weil die haben gerade genug zu tun. Ich weiß nicht, ob The Rock nach Saudi-Arabien fliegen möchte zwischendurch. Nee,
glaube ich nicht.
Glaube ich nämlich auch nicht. Und dann musst du halt eben einen Ausweg aus diesem Match herausfinden. Und das wird, glaube ich, die große Kunst sein.
Ja, genau. Und das ist halt das, was ich mir die ganze Zeit überlege. Wie machen sie es? Wie gehen sie es an? Wie wird dieses Problem, in Anführungsstrichen, gelöst? Und da bin ich halt irgendwie gespannt drauf. Weil das halt ein schmaler Grat zwischen ja, okay, passt und mach ich Kacke. Also, und das wird dann interessant zu sehen.
Ja, ja, also ich tippe hier auf einen aus der Bedrängnis heraus angebrachten Konter von Cody, der dann hier eben das Ding in letzter Minute quasi kurz vor der Niederlage irgendwie nach Hause bringt. Ich glaube nicht dran, so sehr ich einen Gunther mag und schätze, ich glaube nicht dran, dass der hier den Pott holt.
Nee, außer, das glaube ich auch nicht.
Außer es passiert halt wirklich irgendwas Spektakuläres Richtung Bloodline oder wie auch immer, aber sehe ich hier erstmal nicht.
Nee, ich auch nicht.
So.
Also Cody.
Cody, jo. Und dann sind wir auch schon beim Thema, nämlich der großen Bloodline-Story, die ja wirklich jetzt in den vergangenen Wochen nochmal Fahrt aufgenommen hat. Wir haben ein Six-Man-Tag-Team-Match. Wir haben auf der einen Seite die Bloodline, Solo Sikoa, Tama Tonga, Tonga Loa, Jacob Fatu. Mal gucken, wer hier Zeit hat. Glaubst du, man lässt Tonga Loa wieder auf der Bank?
Ach so, weil ich muss einmal ganz kurz nochmal drauf gehen. Ja, man lässt Tonga Loa auf der Bank.
Okay.
Also der immer botcht.
Nicht immer, aber manchmal. Der die Nüsse nicht trifft. Auf jeden Fall, die neue Bloodline trifft ja auf Roman Reigns und die Usos. Die sind ja offiziell noch nicht die alte Bloodline, aber man hat ja hier die Band so langsam wieder zusammengebracht, ne, nachdem ja erst Roman Reigns zurückgekommen ist, dann ist ihm ja Jimmy Uso zu Hilfe geeilt und der hat dann auch immer festgestellt, wir brauchen Hilfe, ne? Wir kriegen den laufenden Band nur aufs Maul und hat dann hier mit seinem Bruder wieder angebandelt. Der hat erstmal gesagt, no yeet, also keine Chance, aber als dann die neue Bloodline ihm hier quasi den IC-Belt gekostet hat, dann war er doch ein bisschen pissig und hat dafür gesorgt, dass die Bloodline dann hier eben auch ihre Tag-Titles verliert an die Motor City Machine Guns.
Mhm.
Was sagst du eigentlich dazu? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wir haben noch nicht das Magazin. Das Magazin kommt erst am Freitag. Können wir gerade ganz kurz drüber sprechen. Wie fandst du die Entwicklung bei SmackDown?
Alles Gute an die Mutter, dass jetzt die Machine Guns. Ja, also mal gucken, wie man da den Weg geht. Ne? Jetzt einfach nur zu sagen, okay, die sind jetzt da und sind Tech-Champs. Von mir aus, so das Problem, was wir halt haben, sind nicht, dass wir nicht genug gute Tech-Teams haben, sondern dass wir einfach absolut keine Tech-Team-Fäden haben und interessante Sachen, weil wir haben auch genug gute Tech-Teams. Also auch da, wenn du es guckst, hat sich zwar auch so ein bisschen tot erzählt, aber man auch nichts Neues gemacht hat, aber auch immer noch so, auch Woods und Kofi sind ein gutes Tech-Team. Wir haben DIY, die ein krasses Tech-Team sind. Und auch die Street Profits waren irgendwo mal ein krasses Tech-Team. Ne, bis man einfach gesagt hat, ey, ihr macht einfach 4 Jahre das Gleiche, Entwicklung haben wir null, wir deuten mal so einen Split an, wo wir sagen, Montez Ford ist vielleicht eigentlich so eher der krassere, passiert auch absolut gar nichts. Wir haben noch, auch wenn ich natürlich absolut Nummer 1 Carl Anderson-Hater bin, so, wir haben auch noch irgendwie
die Office of Pain haben
Club, zum Beispiel. So hast du auch noch, ne? So, du hast ja irgendwie ein Tag-Team-Roster.
Ja.
Und du hast immer ein Tag-Team da, das ist da mal kurz irgendwie dominant und dann ist es auch wieder egal. Und also auch da, so, weißt du noch, wie krass irgendwie dieser Aufbau um American Made oder so ein Kram war mit den Creed. Weißt du noch, wie krass Creed Brothers bei NXT waren? Mann, die sind einfach egal. Also, ja, die haben ihr Programm, ne, du weißt aber, was ich meine jetzt eigentlich. So, die müssten eigentlich um Tech-Belts mitfäden. Und so vernünftig halt. Und dann sagst du, ja, die Mother City Machine Guns sind jetzt wieder da. Okay, ja, hier ist krass. Ja, War Raiders sind wieder da. Ja, lass die halt da mal Contender werden. So, das ist so, mach, du hast doch genug gute Tech-Teams, mach halt was draus.
Das ist halt, glaube ich, auch das ganz Wichtige, ne? Ich finde die Motor City Machine Guns eine tolle Ergänzung. Ich hätte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass die direkt im Main-Roster so durchstarten. Ist natürlich innerhalb der Bloodline-Geschichte, hat Sinn gemacht. Und es hat aber auch natürlich mit der Art und Weise, wie sie jetzt die Tag Team Titles gewonnen haben, hat die es natürlich auch schon mal gut angehoben, dass sie gesagt haben, ja, ist uns egal, ne? Anytime, any place. Und dann ja, natürlich die fiese Bloodline, der hinterhältige Solo Sikoa, sagt, ja, gut, dann machen wir es jetzt direkt. Und dann gab es eben die Attacke von Jey Uso und die Reunion der Usos. Und auch die, darfst du auch nicht vergessen, auch die haben wir als Tag-Team dann wieder.
Ja, die gibt's auch noch.
Ja, oder wieder. Mal gucken, wie lange wir noch DIY haben. Da ist ja so ein bisschen, da wird ein bisschen gezündelt, was so diesen Superkick angeht, der da daneben gegangen ist von Johnny Gargano in Richtung Tommaso Ciampa. Da war Tommaso Ciampa anscheinend ein bisschen angekekst wegen.
Die beiden zu trennen wäre einfach dumm.
Finde ich auch viel zu früh, bin ich auch ganz ehrlich. Die funktionieren als Tag-Team gut miteinander, aber vielleicht auch da, vielleicht haben wir zu viele Tag-Teams und man will andere Tag-Teams vielleicht lieber in den Vordergrund stellen. Aber ich sehe auch nicht, dass die beiden jetzt bei SmackDown den großen Spot haben, innerhalb der Mid-Card oder so. Wie sie jetzt zum Beispiel Johnny Gargano und auch Tommaso Ciampa bei NXT gehabt haben. Ne? Aber wir wissen, dass wir haben einen Triple H in Charge und wir wissen, dass der sehr viel von den beiden hält. Der war ja auch mit dafür verantwortlich, dass die überhaupt diesen Push bei NXT bekommen haben. Aber zurück zur Geschichte. Auf jeden Fall, hier haben wir natürlich diese große Bloodline-Reunion. Wir haben ja zuletzt bei Raw auch gesehen, dass es hier die Sache nochmal, das Gespräch mit einem Sami Zayn gegeben hat, wo dann Jey Uso auch gesagt hat, du verstehst das alles nicht, ne? Du bist nicht Familie. Und da habe ich gedacht, Moment mal, das hatten wir doch damals schon, diesen Spruch. Ich finde, man hat hier den Bogen ganz gut bekommen, oder? Wie siehst du das? Also es ist schon ein Programm, was jetzt Raw und SmackDown überspannt in den letzten Wochen, aber ich finde, es ist noch nicht so abgedroschen, dass ich sage, es reicht mir.
Nee, also es ist, also für mich persönlich, ne, ist es gar nicht abgedroschen. Ich habe da sehr viel Bock drauf. Wir alle wollten das auch. Ich hatte jetzt sogar irgendwie zufällig gestern oder heute irgendwie noch sogar noch so ein Reel auf Insta gesehen. Da ging es nochmal um Zusammenschnitt von dieser Trial of Sami Zayn. Mhm. Ne? Wo dann eben dann, der dann von Jay verteidigt wurde oder sowas, wo dann auch jemand meinte, Mann, ich vermisse eigentlich diesen Jay Uso, weil Jay Uso, der war ja so krass, weil das war halt so ein tiefer Charakter. Mhm. Und so mit diesem, ich bin immer gegen Sami Zayn und dann turn ich halt zu Sami, das war ja das Krasse, so dieser zerbrochene Typ, der irgendwie auch immer dagegen war, dann aber auch nicht, der dann auch so unter Roman gelitten hat. Und das war das Interessante an einem Jey Uso, deswegen ist er ja so overgekommen. Und jetzt ist er over wie sonst was, aber jetzt ist er so ein bisschen, ist halt der Yeet-Mann.
Ja, ne? Das stimmt, ja.
Und so diese Tiefe bei einem Jey Uso ging halt komplett verloren. Und ich hoffe, dass man jetzt wieder so irgendwie in diese Richtung kommt, dass man auch den Leuten, wie gesagt, also jeder würde sich freuen, wenn er in seinem Produkt jemand hat, der so einfach over ist wie Jey Uso. Ne? Der kommt rein, alle chatten, geil, du machst Merchandise, gute Nacht. Aber einfach nur aus Storyline-Sicht würde ich mich freuen, wenn jetzt der Charakter Jey Uso mal wieder so ein bisschen mehr Tiefe bekommt. Und ich finde, das hat man zumindest bei Raw in Ansätzen wieder gesehen. Und ich hoffe, dass man diesen Weg dann auch entsprechend weitergeht. Halt auch genauso wie dieses, man hätte einfach sagen können, Jimmy ist da, die geben sich die Hand, alles geil. Dann haben wir diesen Ansatz so, ja, aber es ist nicht so alles wie früher, ne? Ja. Also guck mal, die wissen jetzt, wer ist Jimmy, die wissen, wer ist Jay. Also diese ganzen Aussagen, die getroffen wurden, so. Und wir sind halt nicht einfach the one, sondern so, nee, das ist Roman, wir sind die Usos, wir sind aber alle gleichgestellt. Also
ja.
Ich mag das, weil das gibt doch eigentlich wieder, hat auch einem Jey Uso viel mehr Tiefe als einfach nur, ja, ist halt jedes geil, cooler Entrance, ich habe eine gute Stimmung. Sondern so, das ist halt der Jey, in dem wir uns ja alle so ein bisschen verliebt haben in dieser Bloodline-Storyline.
Genau, das hat er auch gesagt, ja, es gibt nicht nur Yes-Man quasi innerhalb dieser Gruppierung. Und das wird natürlich auch das Interessante sein. Ne? Wie wird jetzt das Standing von einem Jey gegenüber einem Roman Reigns sein? Jimmy hat ja noch diese besondere Rolle. Jimmy ist gerade so ein bisschen die gute Stimme im Ohr von Roman Reigns fast schon. Ne? So ein bisschen die Moral, der Anstand. Ne? Wir machen das, was richtig ist. Hey, der hat uns gerade auch geholfen. Komm jetzt, ne? Du hast gerade mit Cody noch Seite an Seite gekämpft. Jetzt wird er verhauen. Wir müssen dem jetzt helfen. Ne? Machen wir das. Ne? Und mal sehen, in welche Richtung Jay geht, weil Jay war ja schon immer der stärker aufbegehrt hat gegen einen Roman Reigns, als das ein Jimmy getan hat. Und der jetzt eigentlich ja noch stärker geworden ist. Er hat seinen ersten Singles-Title, der ist einer der Main Player im Endeffekt geworden und hat das ja auch schon angedeutet. So, er will nicht die zweite Geige spielen. Und deswegen haben wir da quasi eine Art Führungsrichtungswechsel sozusagen. Wir haben ein komplett anderes System innerhalb dieser Gruppierung, als das vorher gewesen ist. Und diese Dynamik darzustellen, diese Dynamik dann auch in den Ring zu bringen, da bin ich gespannt drauf, wie man das umsetzt. Man wird es auch bei SmackDown sehen, denke ich mal. Also keine Spoiler oder sonst irgendwas. Ich habe noch gar keine richtigen Spoiler gelesen, wenn ich ehrlich bin. Aber das wird spannend sein zu sehen. Und auf der anderen Seite haben wir halt eben die neue Bloodline, die jetzt gerade so ein bisschen rüberkommt wie die 0815-Schlägertruppe, wenn man ehrlich ist, die auch noch so ein bisschen überheblich dabei natürlich ist und darüber stolpert. Und weißt du, was ich mir zuletzt gedacht habe?
Was denn?
Ich habe mir gedacht, Solo Sikoa kommt irgendwie in dem Outfit, was er so außerhalb des Rings trägt, viel, viel bedrohlicher und beeindruckender rüber, als wenn er sein In-Ring-Outfit anhat. Ich finde ihn gerade als Manager, als Drahtzieher, als Pate von der Bloodline viel, viel spannender, als wenn der einen Fuß in den Ring setzt.
Ja, was heißt das, hast du dir jetzt gedacht? Ich glaube, den Satz habe ich dir von dir schon ungefähr 8 Mal in 7 Podcasts gehört.
Mein Punkt an dem Ding ist halt, ob man den vielleicht langfristiger vielleicht sogar eher als Manager einsetzen könnte und dann eben die anderen drei als Schlägertypen vorne wegschickt.
Ja, oder ob man vielleicht irgendwas outfit-technisch ändert, ne?
Ja, also, gut, das sowieso,
weiß ich nicht. Oder ob man da jetzt irgendwie einen gewissen Weg geht. Also, keine Ahnung.
Was passiert denn jetzt hier? Sehen wir vielleicht sogar das Comeback von Paul Heyman hier, der dann die neue Bloodline irgendwie ablenkt oder wie auch immer da für das Zünglein an der Waage ist? Oder ein Sami Zayn?
Ja, das hatten wir natürlich auch, also keine Smackdown-Spoiler, ne, natürlich an der Stelle. Aber wir haben ja auch bei Raw dann gesehen, so Sami Zayn redet mit Solo Sikoa. Das haben auch die Usos gesehen. Ne, also auch da natürlich ein schöner Cliffhanger, um zu sagen, wie gehen wir denn jetzt hier in Crown Jewel rein? Wir haben natürlich noch SmackDown dazwischen. Auch ganz spannend. Ich glaube trotzdem, niemand wird für die OG-Bloodline eingreifen müssen, damit die gewinnen, weil so die Gegner haben halt auch so Tama Tonga, die kannst du einfach pinnen, juckt niemanden. Nur mal ehrlich, ne? Und so, du hast halt immer noch Roman Reigns und auch einen Jey Uso und Jimmy Uso auch dabei. Aber so, ne, vom Standing her jetzt allein, ich glaube jetzt nicht, dass die durch Glück oder durch einen Eingriff von außen gewinnen müssen. Dafür ist die OG-Bloodline einfach zu krass besetzt vom Namen her. Es sei denn, es kommt zu Streitigkeiten, das stimmt natürlich, was auch sein kann. Aber ich finde, man darf jetzt auch nicht das ganze Pulver verfeuern. Also, weil du hast jetzt ja die Reunion der Usos so ein bisschen, dann wirst du jetzt auf kurz oder lang das miteinander klarkommen, nenne ich es erstmal, von Jay und Roman haben. So, jetzt mach nicht, jetzt noch Paul Heyman, jetzt noch Sami Zayn, jetzt noch der, jetzt, also, ne, also, lass dir mal so ein bisschen Zeit. Ja, eben, genau, es wird halt kommen, aber es muss jetzt nicht Dienstag, Freitag, Samstag, Montag kommen.
Aber es wird kommen, gerade auch im Hinblick auf die Survivor Series, ne? Ich gehe fest davon aus, dass Sami wird jetzt so ein bisschen das Scheidungskind sein, das geht jetzt so ein bisschen hin und her. Ja. Da können wir dem trauen, quasi, und überhaupt, und Solo wird da wieder so ein bisschen Kopfspielchen spielen. Nichtsdestotrotz, also ich glaube, die einzige Art und Weise, wie hier eben die neue Bloodline gewinnen kann, ist eben die Tatsache, dass es halt irgendwie Streit in der alten Bloodline gibt, oder dass man irgendwie, weil sie so ganz blöd, es gibt einen Superkick daneben, Jay wird in Roman Reigns geschubst, irgendwas, dass es da eben Trara gibt und dass es dann eben Streiterei gibt und Jimmy muss dann quasi dazwischen gehen. Das könnte ich mir vorstellen und das fände ich auch gar nicht so schlecht, einfach damit du, wie du schon gesagt hast, das ein bisschen ziehen kannst, damit du noch ein bisschen Dramatik reinbringen kannst, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, ich fand jetzt die Reunion der Usos tatsächlich ziemlich schnell. Also es waren
ja
erstmal No-Yeet und dann irgendwann verliert er den Titel und kostet die anderen Titel. Und dann, ah ja, okay, na gut, ja, ist halt so. Aber im Prinzip war es eine Woche oder anderthalb.
Ja, eben. Und das ist halt mein Problem. Deswegen meine ich auch gerade, lass mal jetzt nicht noch Paul Heyman und Sami Zayn und zack, und auf einmal vertragen sich wieder alle und wir sind wieder beste Freunde-Club. Du musst das noch so ein bisschen irgendwie auskosten, weil, ne, das ist dann wie mit dem Money in the Bank Cash-In. Einfach nur Effektgewitter, mach, sondern Momente sind halt krass, weil sie aufgebaut werden entsprechend.
Jo. Und wer macht das Ding jetzt hier?
Die OG-Bloodline.
Ich habe halt immer so eine Tendenz, dass ich immer erstmal die Bösen gewinnen lasse, quasi. Wir haben heute die Survivor Series vor der Brust. Am Horizont. Ist ja ein paar Wochen hin. November, Ende November.
Ja. Wir haben ja quasi fast November.
Das stimmt. Also, ich sag die neue
Crown Bloodline. Jewel ist ja schon im November.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Also dann 4 Wochen quasi von da aus. Ich überlege nur gerade, wenn wir jetzt wirklich bei der Survivor Series Bloodline gegen Bloodline bekommen, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, dann gewinnt das die alte Bloodline. Und deswegen braucht die neue Bloodline jetzt einen Sieg, damit die nicht als die Loser innerhalb der ganzen Geschichte rausgehen. Und deswegen tippe ich darauf, dass wir jetzt hier die Niederlage für Roman Reigns und Co. bekommen werden, aufgrund von Unstimmigkeiten innerhalb des Teams, innerhalb der Führungsspitze.
So. Nee, die OG-Bloodline gewinnt. da bleibe ich bei.
Aber zum Beispiel mit Jimmy Uso tut es nicht weh, wenn er verliert.
Nee, absolut, natürlich. Also Jimmy Uso ist der Tama Tonga des Teams, ne?
Genau.
Also da sind wir uns ja wohl einig.
Das ist halt einfach so, ja. Schauen wir mal. Aber das finde ich jetzt auch spannend, weil im Endeffekt ist es hier nicht so 100% klar, wie wir es schon bei anderen PLEs in der jüngeren Vergangenheit gehabt haben, wie es ausgeht. Wir hatten wirklich PLEs, wo du gesagt hast, ja, okay, check.
Der gewinnt. Genau. Ja, klar. Absolut. Also das haben wir auch schon beim letzten Event gesagt. Das ist natürlich auch deutlich cooler,
ja,
dass du solche Sachen eben hast.
Ja. Bin gespannt. Tut es ein bisschen leid, dass wir kein Watch-Along mit euch machen können, aber manchmal kommen dann einfach private Verpflichtungen mit dazu. Ich hoffe, ihr habt trotzdem alle viel Spaß bei dem Event und ich habe Lust drauf. Also auch wenn wir jetzt die Matches so durchgegangen sind, ich erwarte mir da schon einiges von. Ich habe da schon Lust drauf und bin gespannt. Natürlich, Fahr-dabei-Geschmack, Saudi-Arabien, bla bla, wissen wir alles. Natürlich auch diese Crown Jewel Championship, nicht der allergeilste Aufbau. Dennoch, von den reinen Match-Ansetzungen her, ist das eine interessante Card. Auch die Geschichten da im Hintergrund sind zum Teil zumindest spannend. Und dann werden wir sehen, wie die ganze Show hier ausgeht. Vor allem die Bloodline ist natürlich was, glaube ich, uns alle gerade bewegt und wo wir auf jeden Fall alle dran am Ball bleiben werden. Kai, hast du noch abschließende Worte hier für unsere Preview zu Crown Jewel?
Nee, also ich hätte auch gern Stream gemacht, muss ich sagen. Das finde ich auch ein bisschen schade. Aber beim nächsten Mal dann wieder.
Ja, nächstes Mal kommt bestimmt, sei es dann in Australien oder Saudi-Arabien, oder wer weiß.
Ganz wichtig, ihr wollt noch sagen, ich hasse Ticketmaster. Das war mir noch ein Begehr. Das habe ich schon im On a Poll gesagt. Aber ich hasse Ticketmaster und ihre Scheingebühren. Dieser dumme Dreckskackverein.
Ja, was denn? Für 900 Euro Tickets kann man doch ruhig mal $234 hier Servicegebühren draufschlagen. Das
genau.
Da hat jemand mit einem kleinen Feinliner hat dann diesen QR-Code gemalt in tagelanger Handarbeit.
Besonders, es gibt ja auch noch so eine Bearbeitungsgebühr, ne? Also die gibt's ja auch noch. Ja, und das Schöne ist ja auch einfach, dass die Service-Fee auch prozentual steigt, je teurer die Karte ist. Weil ein Ticket für $1,600 hat einfach mehr Service.
Ja, klar. Da kommt
also, ich hasse Ticketmaster.
Das ist auch echt unverschämt. Also das Dynamic Pricing jetzt im Vorfeld zum Event quasi ist eine Unverschämtheit, dass es dann so ein Glücksspiel quasi wird. Die Servicegebühren sind absolute Frechheit. Und ich bin auch echt der Meinung, dass man dagegen mal vorgehen sollte, weil das kann halt nicht richtig sein. Das kann halt einfach nicht richtig sein. Mal abgesehen davon, dass es moralisch falsch ist, muss man auch mal ganz klar sagen.
Ja.
Nichtsdestotrotz, der WrestleMania-Vorverkauf ging ja wohl rekordverdächtig ab, so wie ich das heute ganz kurz mitbekommen habe. Also,
ja, da sage ich wieder so, oh, das ist die umsatzstärkste Show und alle Zahlschweine klatschen, Alter. Die Dummköpfe.
Da habe ich mich auch gewundert, ganz genau. Ja, ich hoffe trotzdem, einige von euch haben dann Spaß bei WrestleMania und haben da eine gute Zeit. Der Kai hat erstmal die Tickets wieder liegen lassen, glaube ich, oder?
Ja, ich habe kein Ticket.
Okay. Na gut. Gut, nichtsdestotrotz, hier bei Headlock geht's weiter. Ich habe es gesagt, Magazin. Wir haben natürlich die McMahon-Doku, letzte Episode. Du hast gerade On a Poll angesprochen. Das steht auch natürlich dann in Balde wieder an, nämlich nächste Woche unser Quatsch, unser Trash-Watch-Along, was wir immer machen. Schaut bei Patreon, bei Steady vorbei. Unterstützt uns gerne auch, indem ihr zum Beispiel bei Holy einkauft, euch da ein bisschen mit Energy oder Eistee oder Hydration eindeckt. Die Codes dazu findet ihr in Shownotes und findet ihr natürlich auch in der Beschreibung vom Video. Wir freuen uns auf euch und wir freuen uns auch darüber, dann von Markus und vom Kevin zu hören, wie hier die Show gewesen ist. Ich bin sehr gespannt, wie die Chemie der beiden ist. Ich bin sehr gespannt, wie die Chemie bei Crown Jewel gewesen ist. Und wir hören uns dann alle am Sonntag wieder. Und ich sage wie immer, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.